chinesischen Wirtschaft geht ein Bach runter. Die Immobilienblase platzt ganz, ganz dramatisch in China. Das hat Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. Natürlich gäbe es unglaublich viele Geldsysteme, die besser wären als das jetzige. Auch am jetzigen könnte man mit wenigen Stellschrauben schon extrem viel verändern, wenn man es wollte. Wenn ich Aktien von Rheinmetall hätte, muss ich doch hoffen, dass irgendwo Krieg ausbricht. Muss ich doch hoffen, dass die Konflikte anhalten. Da gibt es doch für mich als Investor nichts Blöderes als eine friedlichere Welt.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Finanzexperten im Interview. Ich freue mich sehr, denn heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Er ist ein ehemaliger Börsenmakler, Autor und Fondsmanager und somit auch ein richtiger Börsenexperte. Die meisten von euch dürften ihn wahrscheinlich kennen unter den legendären Namen Mr. DAX. Und ich freue mich jetzt, Dirk Müller begrüßen zu dürfen. Hallo Dirk, schön, dass du heute dir Zeit genommen hast.
Servus, grüß dich.
Ja, meine erste Frage geht gleich mal auf die Aktienmärkte, denn die erreichen ja ein Allzeithoch nach dem anderen. Und viele sagen jetzt schon, okay, hier muss man ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel dieser bekannte Buffett-Indikator steht bei 208%. Die einen sagen, gut, da kann man nicht so viel drauf geben, die anderen schwören drauf. Aber auf jeden Fall ist bei vielen so ein bisschen die Angst, dass die Märkte überbewertet sind. Wie siehst du denn aktuell die Märkte?
Ja, also es kommt darauf an, wie du die Märkte definierst, ne? Weil sie haben extrem unterschiedliche Bewegungen gesehen in den letzten Monaten, was die einzelnen Unternehmensbereiche und Aktien angeht. Du hast die Märkte sind hauptsächlich getrieben, zumindest war es in der meisten Zeit so, von wenigen starken Playern. Das waren lange die Magnificent Sieben, also die großen sieben amerikanischen Konzerne, die Technologiekonzerne, die alles outperformt haben. Und der breite Markt blieb massiv hinten dran zurück. Das gleiche gilt auch für Deutschland. Auch hier sind es wenige Konzerne, die den DAX-Konzern nach oben treiben und den DAX-Index nach oben treiben. Und der große Teil der deutschen Unternehmen kommt nicht hinterher. Sie haben sogar Kursverluste vorzuweisen. Also man kann nicht sagen, alle Aktien explodieren und sind nach oben, sondern es ist erstmal sind es ausgewählte Aktien, die sehr, sehr stark laufen, auf die sich sehr viel Geld konzentriert. Und das gibt dann ein bisschen schlechtes Bild der Wirtschaft ab. Ob diese Aktien jetzt über- oder unterbewertet sind, auch hier muss man sich sehr individuell anschauen. Also wir können nicht pauschal sagen, dass sämtliche Aktien zu teuer sind oder zu billig sind, sondern du musst dir wirklich gerade heute, wo alles so massiv unterschiedlich gelaufen ist, muss man sich wirklich jedes Unternehmen für sich anschauen und zu gucken, wie ist denn da die Bewertung. Tatsächlich haben gerade auch die Technologiewerte, die so stark gelaufen sind, durchaus ihren Grund, warum sie so stark angezogen sind. Die haben ihre Gewinne massiv ausgebaut, die Aktienkursbewegungen waren auch von den Gewinnsprüngen durchaus getragen. Es gibt aber auch Unternehmen, die einfach schlichtweg viel zu weit gelaufen sind, wenn ich mir eine Tesla beispielsweise anschaue, die gerade in den letzten Wochen brutal zugelegt hat, sich fast verdoppelt hat in kürzester Zeit. Und wenn man dann auf die Bilanzzahlen schaut, auf die nüchternen Zahlen, die mich am meisten interessieren, der Vergangenheit, aber auch der Erwartung für die Zukunft, dann stellt man fest, das ist nicht gerechtfertigt. Das Gewinnwachstum hat sich halbiert gegenüber dem, was man die letzten 10 Jahre gesehen hat. Dann müsste man eher eine geringere Bewertung bei Tesla erwarten, weil das Wachstum niedriger ist. Trotzdem ist die Bewertung der nächsten 2 Jahresgewinne, was man dem Unternehmen an KGV, wie gesagt, auf der nächsten 2 Jahre zugesteht, doppelt so hoch von dem, was der Schnitt der letzten 10 Jahre war. Also massiv überbewertet. Warum? Weil man eine riesen Hoffnung hat auf das Thema Trump-Präsident, Elon Musk, eng verbunden. Jetzt wird es eine Freigabe für Robotaxis geben. Ja, das wird kommen, aber das haben auch andere im Portfolio. Auch Waymo hat Robotaxis, auch VW hat die Robotaxis am Start, die hat man nicht so im Blick. Jetzt zahle ich den 103-fachen KGV der nächsten 2 Jahre für Tesla. Und VW kriege ich für das Dreifache, also ohne die 100 vorne dran. Also es ist ein völliger Irrsinn, die VW aus meiner Sicht viel zu billig. Mit allen Diskussionen um die deutsche Automobilindustrie, aber Totgesagte leben länger, weiß man. Und umgekehrt haben wir total überzogene Preise teilweise beim amerikanischen Autohersteller wie Tesla. Und deshalb, man muss sich wirklich jede Aktie ins Unternehmen für sich anschauen. Und ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, der Markt ist zu hoch oder zu niedrig. Heute nicht.
Ja, auf VW kommen wir dann später nochmal zu sprechen, generell den DAX. Ja, auch die Magnificent Seven habe ich letztes Mal gelesen, wenn man die aus dem S&P 500 streichen würde, dann wäre der DAX zum Beispiel auch, wäre dieser Index auch gar nicht so überbewertet.
Der wäre massiv viel tiefer, ne? Ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt, überbewertet auch da wieder relativ, ne?
Jetzt generell da, würdest du trotzdem in einer dieser 7 Aktien, also ist ja Alphabet, Meta, Tesla, Tesla hast du ja gerade eben schon gemeint, würdest du generell da noch rein investieren oder sagst du, dass es, diese Preise sind einfach völlig utopisch?
Nee, sie sind nicht utopisch, es sind teilweise sind sie berechtigt. Also ich glaube, Tesla nehme ich hier außen vor, die sind mir definitiv zu teuer. Aber wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, ob das eine Google ist oder eine Alphabet oder Meta oder Microsoft, die sind nicht billig. Das waren die aber schon lange nicht. Es gab immer wieder. Meta gab es zum Beispiel mal vor 2 Jahren extrem billig. Da habe ich gesagt, Leute, wer jetzt nicht Meta kauft, ich verstehe es nicht. Und alle haben mir erzählt, ja, Meta, denen fällt nichts ein, die gehen bald pleite. Ich habe gesagt, nee, Leute, das ist einer der dominierenden Konzerne der Welt, auch die nächsten 10 Jahre. Und jetzt kriegt es sie nachgeworfen. Jetzt will es nur keiner, weil sie medial gerade runtergeprügelt werden. Und ein Jahr später haben sie sich mehr als verdoppelt gehabt. Und im Moment ist nichts wirklich billig. Und Microsoft ist eher noch günstig für ihre Vergleiche, aber es sind momentan nicht wirklich billig, aber ich finde sie auch nicht total überteuert. Also ich würde es nicht brutal massiv aussteigen, außer wie gesagt bei Tesla. Apple ist mir auch tatsächlich zu teuer. Auch da passt es für mich nicht so ganz. Aber sonst sind die fair bewertet. Muss man jetzt hier all in gehen? Definitiv nein. Mit den Konzernen ist aber so, die musst du eigentlich, du musst sie einfach im Depot haben. Das sieht man ja die letzten Jahre. Du musst sie haben. Wir hatten sie oder haben sie auch. Aber man muss immer ein bisschen gewichten. Wenn sie zu weit gelaufen sind, wie jetzt mit Tesla, dann musst du abbauen, musst du reduzieren. Nicht ganz rauswerfen, aber zumindest mal das Gewicht reduzieren. Und umgekehrt, wenn es sie wieder mal günstig gibt, dann Gewicht hochfahren, so ein bisschen schaukeln, das macht durchaus Sinn. Aber grundsätzlich musst du diese Unternehmen einfach haben. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht all in da reingehen, das ist überhaupt nie zu empfehlen, sondern immer sukzessive über längeren Zeitraum zu investieren und dann so Anpassungen vorzunehmen. Aber das wäre so meine Einschätzung dafür.
Also ein gesundes Rebalancing sozusagen. Dann würde ich gerne nochmal in Amerika bleiben. Und zwar hat der Trump jetzt nochmal gemeint, er ist ein großer Anhänger von Zöllen. Sie machen Amerika reich, ungefähr so hat er es gesagt. Und Strafzölle ist ja aktuell schon fast so ein Buzzword, finde ich. Was ich mich da aber immer frage, zum Beispiel jetzt die Strafzölle, er hat ja oft in seinem Wahlprogramm hat er gemeint, er will die Inflation runterbringen, er will die Preise runterbringen. Aber wie soll das funktionieren, wenn er Strafzölle verhängt? Wird es doch genau die entgegengesetzte Richtung dann passieren mit den Preisen, oder?
Das wird sicherlich passieren. Also die Preise gehen definitiv nach oben. Amerika hat über die letzten Jahrzehnte massiv von den billigen Produkten der Welt Chinas profitiert, hat sich diese Produkte reingeholt. Amerika hätte die amerikanischen Bürger nie, wir im Übrigen auch in Deutschland, nie so einen Konsumwahn frönen können und permanent neue Gadgets kaufen können, wenn die nicht irgendwo billig auf der Welt produziert worden wären, billiger als es bei uns möglich ist und wir davon profitiert hätten. Aber das ist etwas, das habe ich tatsächlich in meinem ersten Buch auch schon mal, das war 2008, 9, angesprochen, wo ich mich sogar für diese für Zölle stark gemacht habe. Ich habe gesagt, warte mal, denk doch mal drüber nach, was wir hier tun. In einer deutschen Waschmaschine ist ganz viel eingebaut. In der deutschen Waschmaschine ist Arbeitsschutz eingebaut, keine Kinderarbeit, alle möglichen Nachhaltigkeitsthemen mit eingebaut, Sozialversicherungen der Menschen mit eingebaut und so weiter. All das kostet Geld. Das ist ein Teil unserer Werte, dessen, was uns wichtig ist, kostet Geld. Und das ist, wenn man hier produziert, in den Preisen dieser Produkte mit drin. Deshalb ist eine deutsche Waschmaschine einfach teurer, weil diese Dinge auch bezahlt werden müssen. Und wenn wir ohne Unterschiede jetzt eine chinesische Waschmaschine kaufen, das war vor 15 Jahren noch viel schlimmer als heute. Da gab es Kinderarbeit, da gab es bis heute ja noch viele, viele Probleme, wo der Umweltschutz keine Rolle spielt, wo es vollkommen egal ist, ob der Strom aus Kohlekraft kommt oder sonst was, wo die Leute keine Sozialversicherung haben und so weiter und so weiter. Dann fehlt das natürlich als Preis in dieser Waschmaschine. Logischerweise ist die billiger, aber wir werden dann dort kaufen. Aber in der Konsequenz werden wir uns auf Sicht unseren Wohlstand, unsere Werte nicht mehr leisten können. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter. Wir haben die chinesische Automobilindustrie, haben wir stark gemacht, indem wir dort drüben die Produktion hin verlagert haben. Hier haben wir es reduziert. Die deutsche Wirtschaft geht den Bach runter. Wir merken, dass wir uns unseren Wohlstand, unsere Werte nicht mehr leisten können, weil wir nicht bereit waren, dafür zu bezahlen, sondern das Geld dann lieber nach Asien gegeben haben. Und das ist genau das, die Konsequenz. Und deshalb hat Trump gar nichts so unrecht. Meine Überlegung war damals zu sagen, warte mal, Es ist einfach blöd, wenn du Monopoly-Spiel hast. Wir spielen alle auf dem gleichen Schachbrett, aber nach unterschiedlichen Regeln. Das ist blöd. Bei uns darfst du keine Kinder arbeiten lassen. Bei uns musst du ganz, ganz viele Auflagen erfüllen. In China nicht. Aber sie handeln auf dem gleichen Spielfeld. Das funktioniert nicht. Und deshalb war durchaus ein Überlegen zu sagen, warum die Chinesen dürfen auch hier ihre Waschmaschine verkaufen. Aber solange ihr Kinderarbeit erlaubt, so und so viel Prozent Zölle obendrauf. Solange ihr die Umweltschutzmaßnahmen nicht so einhaltet wie bei uns, so und so viel Zölle obendrauf, etc. Und dann wäre mit Einhalten der Standards dort die Zölle gesunken. Wir hätten uns hier wieder auch Waschmaschinen in Deutschland produzieren können. Wir könnten uns den Wohlstand halten und die wären motiviert, bei sich die Werte hochzuziehen. Von daher ist diese Überlegung, solche Unterschiede in den gerade in den Werten, die man sich leisten möchte, durchaus auch mit einem Preis, mit einem Zollpreis zu versehen, nachvollziehbar. Deshalb, ich kann bei allem draufhauen auf Trump, was die Zölle angeht, es ein gewisses Stück nachvollziehen, wenn es die richtige Grundlage hat. Einfach pauschal zu sagen, auf alles Zölle drauf, um unsere Wirtschaft zu schützen, ist holzschnittartig. Da muss man sehr ins Detail schauen. Aber grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, zu sagen, wir müssen gleiche Regeln herstellen. Und wenn es die nicht gibt, dann müssen Zölle dafür sorgen, dann einen Ausgleich herzustellen. Kann man nachvollziehen. Aber es wird natürlich sehr, sehr starke Konsequenzen für unsere Weltwirtschaft haben, für die Industriekonzerne der Welt auch, gerade in Deutschland und Europa. Und es wird zu massiven Preissteigerungen kommen weltweit. Die Inflation wird dadurch definitiv hochgehen. Und dann wird sich das neu sortieren. Da werden wir sehen, wo da die Reise hingeht. Das wird definitiv teurer. Also billiger wird es dadurch nicht. Und das hat natürlich dann wieder Konsequenzen, wenn die Preise ansteigen, kann das durchaus auch ein Thema wieder für die Zinsen haben und für die Börsen gar nicht so positiv. Aber einen wichtigen Aspekt haben wir nämlich kurzfristig. Das ist, wird oft noch unterschätzt, aber langsam sickert das so durch die eine oder andere Meldung durch. Im Vorfeld dieser wahrscheinlich kommenden Zölle sehen wir derzeit einen weltweiten Wettlauf, noch die Lager hochzufahren. Einen unglaublichen Lageraufbau von 10, 12 Monaten Warenbestand, den sich weltweit die Unternehmen hinlegen, um gerüstet zu sein, damit sie dann, wenn die Zölle kommen, noch billige Ware haben. Das heißt, wir haben jetzt, das wird jetzt in den nächsten Unternehmensquartalen, werden wir das merken, in den nächsten Wirtschaftsdaten, dass plötzlich ein Riesenansprung der Aufträge reingekommen ist, ein Riesen, tolle Ergebnisse plötzlich reinkommen, die Arbeitsmärkte leer gefegt sind, die Arbeitslosenzahlen zunächst runtergehen, aber auch die Inflation nach oben geht. Und da wird man sagen, boah, die Weltwirtschaft läuft ja wie irre. Auch in Deutschland. Wir werden überrascht sein, was plötzlich bei den Automobilherstellern, bei Zulieferern, was da plötzlich in den Büchern steht. Und wir werden begeistert sein. Boah, toll, Wirtschaftswunder. Ist aber ein Vorzieheffekt für die Zölle. Und danach geht es in die andere Richtung. Also das dürfte durchaus die nächsten Wochen, Monate für weiter positive Meldungen bezüglich der Börsen sorgen. Diese Vorzieheffekte. Aber eben auch zu einer Katerstimmung dann in den Monaten nach Trumps Amtsantritt. Da wird natürlich diese Lagerbestände abgebaut und genau das Gegenteil passieren, nämlich die Aufträge massiv zurückgehen.
Ja, das habe ich heute auch noch gehört. Das ist mega interessant, dass jetzt auf jeden Fall alle nochmal versuchen, bevor die Strafzölle dann wirklich eingeführt werden, jetzt nochmal versuchen, einfach alles rauszuhauen, mehr oder weniger. Jetzt nochmal eine Sache dazu, weil Kanada hat jetzt auch mit Gegenstrafzöllen argumentiert. Der Premierminister von Kanada war ja in den USA und wollte da Trump ein bisschen besänftigen. Der hat aber nicht mit sich reden lassen. So, dann kommen jetzt natürlich noch die Drohungen gegenüber den BRICS-Staaten, die jetzt immer größer werden. Gefühlt zumindest. Und Trump schon auch da gedroht hat, es gibt 100% auf Strafzölle auf alle, die nicht den Dollar nutzen. Also mehr oder weniger geht der Trump hier mit der Machete vor und versucht einfach alle, die nicht irgendwie nach seiner Pfeife tanzen, irgendwie zu bestrafen. Glaubst du denn, dass die BRICS-Staaten sich davon irgendwie jetzt beeinflussen lassen oder sich auch einschüchtern lassen?
Das Spiel wird eigentlich so schon immer gespielt, unterschiedlich intensiv. Und Trump geht nach dem alten Spruch vor, sprich sanft und trage einen großen Knüppel. Ja. Und er ist ein Dealmaker und er ist zu jedem freundlich, lädt jeden ein und will mit ihm Deal machen. Und gleichzeitig hat er einen großen Stock in der Hand und sagt, wenn du den Deal nicht machst, hau ich dir auf die Nuss. Also das ist Trumps Vorgehensweise. Während seiner ersten Amtszeit hat man gesehen, dass sie durchaus effizient war, dass das durchaus im internationalen Kontext funktioniert hat. Und das wird er weiter ausreizen. Und da wird man sehen, welche Formen das annimmt, inwiefern er damit Gewinne macht, inwiefern andere sich ihm unterwerfen und sagen, okay, dann spielen wir das Spiel halt mit, was bleibt uns übrig? Oder eben zu Gegenmaßnahmen greifen, die dann auch Amerika wieder wehtun, also ein Tit for Tat. Aber das werden wir abwarten müssen. Ich glaube, da macht es jetzt wenig Sinn, sich im Vorfeld alle möglichen Dinge zu überlegen, wer dann wo, was, wie reagiert, sondern das wird im Moment entschieden werden. Das wird dann hinter den geschlossenen Türen mit diplomatisch besprochen werden oder weniger diplomatisch. Aber man wird sich irgendwie zusammenraufen. Das wird so sein und die Welt geht davon nicht unter. Es wird große Veränderungen dadurch geben. Es wird Warenströme sich verschieben. Es werden Unternehmen davon profitieren. Andere leiden drunter. Es kommt zu großen Verwerfungen. Das ist definitiv. Aber ich glaube, wir sollten es auch nicht überbewerten, dass da die Welt untergeht. Dürfen ja eins nicht vergessen, bei allem Hickhack, oh je, Trump ist Präsident, jetzt geht die Welt unter. Der war Präsident, ja, der hat das ein paar Jahre gemacht und die Welt ist nicht untergegangen, sondern ganz im Gegenteil, der hat sogar einige Erfolge durchaus zu verzeichnen und auch keine Kriege angefangen, sondern eher dafür gesorgt, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt an manchen Positionen. Deswegen, ich glaube, ich bin absolut kein Trump-Freund, weil ich bin von keiner Obrigkeit ein Freund, das sei mal hingestellt, rund um den Globus nicht. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Mir, da ist ein Schlingel da oben, so schlimm wie der andere. Ums Wohl der Menschen geht es bei denen selten. Egal wo das ist. Deshalb soll es kein Plädoyer für Trump sein. Aber ich möchte auch ein bisschen für eine bisschen entspannte Haltung werben, zu sagen, macht sich jetzt nicht verrückt, weil der Trump jetzt Präsident ist. So viel hat sich, nachdem Biden dann ins Amt kam, auch gar nicht verändert, ne? Nach Trump. Der hat jetzt auch nicht plötzlich alles verändert und neu gemacht. Also von daher, für so groß wird der Unterschied nicht sein und wir werden uns auch darauf einstellen.
Dann, wie sollte man sich darauf jetzt einstellen, dass jetzt die EZB, glaube ich, heute und die Fed jetzt dann auch bald die nächsten Zinssenkungen wahrscheinlich tätigen werden und dann aber mit einhergehenden Strafzöllen, die dann die Preise bzw. die Inflation wieder stark steigen lassen, wir also gerade zinsmäßig nach unten gehen und wenn wirklich alles so eintreten sollte, wie Trump das irgendwie mehr oder weniger vorhat, werden die Zinsen ja dann extrem, weil die Inflation steigt, die Zinsen wieder extrem angehoben werden, oder? Wie ist deine Einschätzung?
Das ist meine Einschätzung, die ich schon seit Jahren habe. Ich habe, als es mit den Zinserhöhungen losging, gesagt, das wird viel länger dauern und viel weiter nach oben gehen, als das jeder für möglich hält. Ich weiß noch, zuvor sagte man, es wird niemals zu Zinserhöhungen kommen, weil die Schulden sind so hoch, das wird sich kein Land leisten können. Es wird nie wieder Zinserhöhungen geben. Ich sage, ein Scheißdreck, sorry, müssen wir es geben? Natürlich gibt es Zinserhöhungen, da wo es keiner erwartet. Die kommen, definitiv. Und so war es dann. Dann kamen die und sie kamen länger und höher, higher for longer, als man das gedacht hat und sind nach wie vor recht hoch. Jetzt haben wir eine Delle und auch hier war jetzt die Hoffnung, oh, jetzt kommt ein ganz toller Zinssenkungszyklus, die Zinsen gehen wieder auf Null und das möchte ich für Amerika nahezu ausschließen. Zumindest solange wir die jetzige Situation haben. Bei extremen Bewegungen oder extremen Konstellationen, dann wird es wieder Reaktionen geben. Aber solange die Konstellation sich nicht sehr stark verändert, werden wir eher wieder sogar über Zinssteigerungen in den nächsten 2 Jahren sprechen dürfen. Und das hat auch in den letzten Monaten keiner für möglich gehalten. Nein, nein, jetzt geht's runter. Aber die Zölle werden für höhere Preise sorgen. Die Wirtschaft in den USA läuft trotzdem allem sehr gut. Die Amerikaner machen es sehr, sehr geschickt. Sie bringen die Welt in größte Schwierigkeiten. Sie bringen China in größte Schwierigkeiten. Wir sehen, wie es um Deutschland steht. Und da haben die Amerikaner durchaus auch ihr gerüttelt Maß drin. Ne? Warum ist bei uns die Wirtschaft so momentan Bach? Und ein ganz wesentlicher Teil sind die Energiekosten. Ja, die Energiekosten waren. Warum sind die so hoch? Das sind hausgemachte Entscheidungen der deutschen Politik. Wir haben entschieden, dass wir die Atomkraftwerke abschalten. Wir haben entschieden, aus allen möglichen Kraftwerksarten auszusteigen, uns auf eine Energie zu verlassen, die derzeit nicht verlässlich ist. Wir sehen, dass gerade heute, worin wir sprechen, wir auf absolute Rekordständen, was die Strompreise angeht, sind, weil gerade kein Wind in Deutschland ist und die Sonne auch nicht so doll scheint. Rund um Deutschland herum explodieren gerade die Energiepreise, weil sie uns beliefern und wir zahlen hier abstruse Preise gerade. Also wir machen uns mit unserer eigenen Politik kaputt, aber dazu kommt auch natürlich die Energie, das Gas, das wir nicht mehr aus Russland nehmen. Wir sind extrem energieabhängig. Wir haben entschieden, nicht der Russe hat uns das Gas abgedreht, sondern wir haben entschieden, von Russland keins mehr nehmen zu wollen. Und stattdessen kaufen das bei in Amerika ein. Jetzt hätte man ja sagen können aus amerikanischer Sicht, naja, weil ihr euch selbst kasteit als Unterstützung der Ukraine so solidarisch seid, deshalb, wir sind ja ein Team, kriegt ihr jetzt das Gas zu einem vernünftigen Preis von uns aus Amerika. Ihr kriegt das mit einem kleinen Aufschlag gegen den, das ihr bisher auch bezahlt habt, bekommt ihr das von Amerika. Amerika hat gesagt, warum sollten wir? Ihr zahlt mal das Siebenfache von dem, was bisher bezahlt habt. Ist doch nicht unser Problem, wenn ihr so blöd seid. Also Amerika weiß schon ganz genau, auch die Rüstungsgüter, die Milliarden, die wir in die Ukraine stecken, dieses Geld fließt zu großen Teilen nach Amerika, die amerikanische Rüstungsindustrie. Das heißt, Amerika sorgt schon sehr wohl dafür, dass ihre Kassen gefüllt sind, dass es ihren Unternehmen gut geht. Und wo das Geld herkommt, ist ihnen davon vollkommen egal. Und deswegen glaube ich, die amerikanische Wirtschaft wird auch weiter relativ gut laufen im Vergleich zu anderen Bereichen der Welt. Die sind sehr, sehr gut darin, sich zu schützen. Du hast vorhin auch ein paar Sachen angesprochen, was man künftig da noch vorhat, andere unter Druck zu setzen, auch die Produktionsstätten nach Amerika zu verlagern etc. Aber das wird Trump massiv nach vorne pushen und er wird dafür sorgen, dass die amerikanische Wirtschaft läuft. Er ist ein Dealmaker, er ist ein absoluter Unternehmenstyp und das wird er weiter nach vorne setzen. Damit werden auch höhere Zinsen einhergehen, wenn die Notenbank dort trotzdem darauf reagieren wird und die Zinsen eher oben halten wir das unten. Und das wiederum ist für Amerika dann gar nicht mal das große Problem, aber für China und auch für uns natürlich. Wir müssen unsere Zinsen senken, weil unsere Wirtschaft nicht aus dem Quark kommt. Die Prognosen für nächstes Jahr sind wieder bei Null. Wahrscheinlich wird es wieder das dritte Jahr mit Rückgang sein. Und für China, die kämpfen ums wirtschaftliche Überleben, ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber um ganz, ganz große Schwierigkeiten. Und die steigenden und die hohen amerikanischen Zinsen bringen sie in größte Probleme. Und da hat Trump durchaus natürlich ein Interesse daran, das auch weiterzuführen. Deshalb hat er mit den hohen Zinsen auch gar nicht mal so ein Problem, weil es geostrategisch international ein ganz, ganz großes Schwert ist.
Ja, weil du es jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, dass die hohe Zinsen den Chinesen ganz schön zu schaffen macht. Könntest du da nochmal genau den Zusammenhang erklären, warum das denn so ist?
Naja, die chinesische Wirtschaft geht den Bach runter. Die Immobilienblase platzt ganz, ganz dramatisch in China. Das hat Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. China muss dringend die Zinsen senken. Nur das Problem ist, also um ihre heimische Wirtschaft zu unterstützen. Und das Problem ist, über die letzten 40 Jahre kann man sagen, ist das Geld vom Westen aus den USA nach China geflossen. Warum? Es war ein Free Lunch. Das Wachstum war sehr hoch und in China waren die Zinsen auch höher als in den USA. Man hat das Geld günstig in den USA aufgenommen, nach China gebracht, dort hohe Zinsen bekommen, hohe Erträge auf die Investments in die Unternehmen bekommen. Und jetzt ist das Wachstum in China deutlich nach unten gegangen. Die offiziellen Zahlen glaube ich hinten und vorne nicht. Ich glaube, das ist deutlich tiefer, als es noch angegeben wird. Da bin ich mit vielen Experten einer Meinung. Und von daher ist es für einen Investor plötzlich gar nicht mehr spannend, Geld in China zu investieren oder dort zu haben. Also was macht man? Dann holt man sein Geld nach Hause, wenn es gerade in Amerika gut läuft. Jetzt kommt noch dazu, dass in Amerika die Zinsen plötzlich höher sind als in China. Genau andersrum als bisher. Ein Grund mehr, Geld in China wieder zurückzuholen, in Amerika anzulegen. Das heißt, China erlebt einen dramatischen Kapitalabfluss, während jahrzehntelang Kapital nach China geflossen ist, dort die Wirtschaft nach oben geschoben hat. So sorgt jetzt dieses abfließende Kapital dafür, die chinesische Wirtschaft noch mehr unter Druck zu setzen, weil das Geld aus der Wirtschaft herausgezogen wird. Und je höher die Zinsen in Amerika sind im Vergleich zu den Zinsen in China, umso größer dieses Problem. Das heißt, hohe Schi Ameri der ein Amerika ein chinesischer Analyst hat schon vor vielen Jahren gesagt, China ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und steigende US-Zinsen werden sie eines Tages zum Einsturz bringen. Und genau das, was wir erleben. Und jetzt kann natürlich, man kann jetzt sagen, okay, nein, das ist nur die Wirtschaft, das hat mit Geostrategie nichts zu tun, das machen die Amerikaner nur wegen der Inflation. Kann man so sehen. Mein Weltbild ist ein anderes. Mein Weltbild heißt, dass geostrategische Macht viel, viel wichtiger ist als Wirtschaft. Erst dann kommt die Wirtschaft und die Wirtschaft ist ein ganz wesentlicher Faktor für den Machterhalt und die Machtentwicklung der nächsten Jahrzehnte. Und für die Amerikaner ist, wie gesagt, ihre Zinsen eines der wichtigsten und schärfsten Schwerter, das sie im internationalen Wirtschaftskampf haben. Und die hohen Zinsen haben ganz sicher damit auch zu tun. Und vielleicht nicht monokausal, aber ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, sodass die amerikanische geostrategische Abteilung mit den hohen Zinsen gar kein Problem hat, sondern im Gegenteil sagt, dürften noch ein bisschen höher sein. Und wir haben es gesehen, als die Amerikaner den ersten Zinsschritt nach unten gemacht haben, sofort in China dramatisch der Versuch, massiv die Zinsen nochmal zu senken, all in zu gehen, die Wirtschaft anzukurbeln mit allen möglichen Paketen. Die haben wirklich die große Bazooka rausgeholt, und in der Hoffnung, ein Strohfeuer zu entfachen, das dann die ganze Wirtschaft wieder unter Flammen setzt und nach oben schiebt und den Optimismus zurückholt, hat bisher nicht funktioniert und ich befürchte, es wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, wir werden aus China in den nächsten 2, 3 Jahren noch weiter negative Meldungen hören.
Dann, weil ja natürlich immer alles sehr USA-lastig ist, wenn man sich den MSCI anschaut, zum Beispiel Europa, weiß man auch jetzt nicht genau, wie geht's da weiter. Was würdest du sagen, gibt es spezielle Länder oder auch Kontinente, wo du sagst, okay, da sollte man jetzt mal wirklich einen Fokus drauf legen, weil die ein extremes Wachstumspotenzial haben?
Also, wir sind voll in USA investiert und bleiben das bis auf Weiteres auch. Für mich ist USA nach wie vor der große Player. Es kann sein, dass China das irgendwann mal ablöst. Sie wollen das definitiv. Aber auch hier ist meine Aussage, seit vielen Jahren unterschätzt man die Amerikaner nicht. Die sind extrem gut aufgestellt, extrem stark und werden alles tun, um zu verhindern, dass China an ihnen vorbeizieht. Und alles, was sie derzeit tun, war das, was ich vor Jahren angekündigt habe, dass sie es tun werden, die Amerika aus amerikanischer Sicht. Sie haben die genau gleiche Nummer, die sie jetzt in China durchziehen, was die hohen Zinsen angeht, etc., schon mal durchgezogen mit Japan Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war genau die gleiche Situation. Jetzt ist es in XXL. Die Amerikaner sind sehr, sehr stark. Es heißt nicht, dass sie nicht zu kippen sind. Das Römische Reich ist auch zusammengebrochen. Von daher, das ist jetzt einfach ein Bankspiel. Aber ich würde Amerika noch nicht abschreiben, ohne sicher zu sein, dass es am Ende gut geht. Es kann gut sein, dass China das Ruder irgendwann übernimmt oder Amerika sich auf sich selbst zurückzieht. Das ist etwas, was ich sogar für sehr viel wahrscheinlicher halte, dass das amerikanische Empire, das ja jetzt einen großen Teil der Welt umfasst, auch Europa umfasst, dass Amerika sich in der Zukunft zurückzieht und ein starkes Amerika wird, aber gar nicht mal so sehr im Rest der Welt diese Stärke hat. Ne? Also es kann durchaus sein, dass da ein Vakuum entsteht, das auch von BRICS-Staaten oder von anderen auch regional ausgefüllt wird, auch vielleicht Europa selbstständiger wird, dass Amerika sich mehr auf sich selbst zurückzieht, wie es im Römischen Reich damals war, als das große Römische Reich, das Weströmische Reich zusammengebrochen ist und das Oströmische Reich sich auf sich selbst reduziert hat, aber noch Jahrhunderte weiter sehr, sehr stark existiert. Also das könnte ich mir auch für Amerika vorstellen. Deswegen, ich würde mich bei, oder fühle mich nach wie vor bei Investitionen in Amerika noch am wohlsten. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder auch gute Möglichkeiten, woanders zu investieren, gerade in Deutschland. Da lacht man immer drüber und sagt, was willst du in Deutschland investieren? Und das ist so alles so ganz schlimm hier. Aber gerade deswegen, weil keiner einen Pfifferling drauf gibt, gerade auf den deutschen Mittelstand, auf die deutsche Automobilindustrie, deutsche Chemie und so weiter, gerade deshalb gibt es diese Unternehmen heute zu sehr, sehr günstigen Preisen, wie es das viele, viele Jahre nicht gab. Und ich suche immer das, wenn ich ein Unternehmen habe, ein starkes Unternehmen, von dem ich überzeugt bin, dass es in 10 Jahren auch noch existiert. Und das gibt's mal zum Ausverkaufspreis, weil es gerade keiner haben will. Dann wird's für mich gerade interessant. Und da finde ich in Deutschland momentan einiges. Ne? Ob das jetzt eine Anilin ist oder auch gerade die deutschen Automobilkonzerne, die finde ich derzeit ausgesprochen attraktiv und spannend. Gerade mit dem Blick auf ein paar Jahre in die Zukunft. Da wird man zurückschauen und sagen, war ich blöd, die damals so billig nicht gekauft zu haben. Wie gesagt, eine VW für den Dreifachen seines künftigen Jahresgewinnes, das ist lächerlich niedrig. Und wird VW pleite gehen, wer das glaubt, okay, ausschließen kannst du auch sowas nie, dann darfst du nicht anfassen. Aber wir reden über einen Konzern, der nach wie vor jedes Jahr Milliarden verdient. Das ist ja kein Pleitekonzern. Die machen Milliarden Gewinne, Milliarden freien Cashflow, zahlen eine gute Dividende und werden gehandelt, als würde es die morgen nicht mehr geben. Und ist der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt.
Ja, kurz hinter Toyota. Das ist auch, ich glaube, da fragen sich gerade viele. Ich meine, seit April 2021 zwar 60% eingebrochen, aber es scheint sich jetzt so vor allem in den letzten Tagen so ein bisschen der Boden gebildet zu haben. Also könnten hier durchaus wahrscheinlich große Turnaround-Chancen, liegen.
Also ich empfehle seit Monaten, diese Automobilaktien ins Auge zu fassen und auf diesen niedrigen Kursen zu kaufen. Seitdem hat das BMW über 20% zugelegt innerhalb von kürzester Zeit. Das waren oder sind noch immer extrem günstige Einstiegsmöglichkeiten. Ja, wenn jemand sagt, na egal, die deutschen Autohersteller, die wird es bald nicht mehr geben, die gehen alle pleite, dem wie gesagt, ausschließen kannst du es nie. Ich halte es nicht für die große Wahrscheinlichkeit. Ja, ich glaube, dass sie sehr gut dabei sind. Wir reden, guck mal, Tesla explodiert gerade. Der Kurs hat sich vervielfacht oder ja, nochmal kurz verdoppelt eben, kürzester Zeit, mit der einzigen Hoffnung, dass sie demnächst Robotaxis an den Start bringen. Ne? Weil jetzt unter Trump werden jetzt die neue Regulierung aufgeweicht und dann werden die Robotaxis an den Start bringen. Ja, schön für Tesla, aber die Technologie, die Tesla dafür einsetzt, die ist zwar billig, aber sie ist grottenschlecht. Sie ist eigentlich kamerabasiert und verzichtet auf Laserradars. Ganz anders die Technologie, die beispielsweise beispielsweise der Konkurrent von Google, Waymo, einsetzt. Oder im Übrigen auch VW. VW hat längst Robotaxis gerade in der Testphase in Texas, in Hamburg, in anderen Städten fahren die Tesla Robotaxis. BMW, Mercedes. Mercedes hat gerade die Freigabe in China bekommen, auf Level 4 zu fahren, um dort auf einem ganz anderen Sicherheits- und Qualitätsniveau seine selbstfahrende Flotte auszuprobieren. Also die sind nicht weit hinter Tesla dran. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, weil sie eine bessere, eine wertigere Technologie einsetzen, sind sie technologisch diesbezüglich sogar überlegen. Und warum sollten die nicht auch davon profitieren? Ich glaube, Trump hat ja auch mal gesagt, dass er die deutschen Automobilhersteller zu amerikanischen Automobilherstellern machen will. Und was wir derzeit sehen, ich stelle mal eine These auf. Du kriegst sie momentan nachgeworfen, weil sie so unter Druck sind. Die Diskussionen gehen jetzt los, dass man vielleicht doch von den Verbrennerverboten 2035 zurücktritt, dass das vielleicht doch nicht so kommen soll. Das würde für diese Automobilhersteller sehr, sehr viel bringen. Aber die sind sehr billig. Wir werden vieles auch hier zumachen, verlagern. Wir gucken uns eine VW an, also als Paradebeispiel. Die haben unglaublich viele Probleme, ganz klar. Einen unglaublichen Wasserkopf, ein Managementstruktur, völlig teilweise vollkommen überbezahlt. Jeder Insider sagt dir, hanebüchen, ja. Also was da an Overhead drüber steckt, was da an unnötigen Kosten entsteht, was da ein Wahnsinn passiert ist. Ganz wesentlich auch durch die Beteiligung von Niedersachsen als Land Niedersachsen, als Regierung in VW, Stärke der Gewerkschaften etc. Und trotzdem machen die jetzt gerade in den letzten Jahren Milliardengewinne. Jetzt kannst du dir mal grob vorstellen, was in diesem Unternehmen möglich wäre, wenn mal hier durchgekerchert würde. Was da für Potenzial zu heben ist. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt einen massiven Angriff von allen Seiten auf VW. Ein Hauen und ein Zähneklappern findet statt. Alle sind hocherschrocken. Die Politik, die Gewerkschaften, die Mitarbeiter. Da ist nicht mehr die Rede von zweistelligen Gehaltserhöhungen, sondern alle haben nur noch Sorge, hoffentlich behalte ich meinen Job. Mit dieser Angst, die jetzt erzeugt wird, ist sehr viel möglich. Man wird jetzt Stellen abbauen, man wird Werke schließen können. Das Land Niedersachsen wird sich vielleicht sogar zurückziehen. Und die Investoren ziehen sich zurück, deshalb gehen die Aktienkurse nach unten. Das heißt, die Aktie gibt es zu Spottpreisen. Wer sagt denn, dass nicht in jetzt, ab dieser Zeit, wo wir jetzt gerade reden, große amerikanische Investoren anfangen einzusammeln und kaufen im großen Stil VW oder andere Automobilaktien ein, die es so nachgeschmissen gibt? Dann wird in den nächsten Monaten durchgekerchert. Es wird das getan, was wir eben besprochen haben. VW steht in 2 Jahren völlig anders da, hat auch Werke in den USA aufgebaut und der Kurs ist in ganz anderen Sphären. Und man wundert sich, was da eigentlich jetzt passiert ist. Und dann ist tatsächlich vielleicht aus den Europäern oder aus den deutschen Automobilherstellern internationale amerikanische geworden. Die werden weiterhin ihren Stammsitz hier haben, aber sie sind viel internationaler, viel amerikanischer geworden vielleicht. Und vor allem, was ihre Besitzverhältnisse angeht, vielleicht viel amerikanischer geworden. Ich glaube, dass da große amerikanische Vermögensverwalter durchaus ein Auge auf diese Konzerne geworfen haben und zu so sagen, da wäre doch Geld zu machen, wenn man da aktivistisch aktiv ist.
Dann haben wir ja den DAX 20.000 Punkte erreicht letzte Woche. Da will ich gerne mal wissen, weil ja jetzt doch die ganze Euphorie, jetzt hast du gerade das nochmal beschrieben, dass es natürlich nicht ganz so schlecht aussieht. Aber wie passt es zusammen, dass wir auch im DAX ständig neue Allzeithochs sehen und aber die ganze Wirtschaftslage ja hier in Deutschland mit wenig Wachstum oder fast sogar stagnierend, das trotzdem wieder zu neuen Allzeithochs führt am DAX?
Auch hier musst du sehen, dass der DAX nicht die deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Das sind 40 Konzerne, die da drin sind, die zum größten Teil hoch internationalisiert sind, die weltweit aktiv sind. Und ob es in Deutschland unserer lokalen Wirtschaft gut oder schlecht geht, macht für die viele DAX-Konzerne relativ wenig aus. Das ist überschaubar. Eine Anilin, eine BASF beispielsweise, hat zwar hier, ist der größte Chemiekonzern der Welt, die sind in Deutschland sehr stark, aber in Deutschland machen die ganz wenig Gewinn, wenn überhaupt, sogar eher Verluste, aber die machen ihr Geld im Ausland. Die verdienen sich in China und in Amerika und weltweit, in Südamerika, verdienen die sich ihre goldene Nase oder sehr, sehr viel Geld, aber in Deutschland eben nicht. Und der deutsche Mittelstand, der kommt eben im DAX nicht vor. Ne? Den hast du im MDAX, den hast du im SDAX. Die Maschinenbauer hast du oftmals gar nicht im DAX. Das sind ganz, ganz oft haben wir da viele kleine Firmen, die als GmbH, GmbH und Co. KG und so weiter agieren, die nicht im Index sind oder nicht als Aktienfirma. Und das heißt, du kannst den Zustand der deutschen Wirtschaft schon lange nicht mehr aus dem DAX ablesen. Und selbst innerhalb des DAXes gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Du hast ein paar Konzerne, die extrem gelaufen sind. Guck dir eine SAP beispielsweise an, guck dir eine Rheinmetall an. Warum? Und gut, die Rheinmetall ist jetzt nicht so gewichtig, aber eine SAP ist da ganz gut dabei. Und
Siemens Energy.
Siemens Energy, eine gute Turnaround-Geschichte, die treiben den DAX nach oben, aber du hast auch etliche Konzerne, die überhaupt nicht hinterherkommen. Also ich glaube, der DAX-Stand ist, wie auch, du hast von Amerika gesprochen, S&P 500, wenn du da die sieben großen rausnimmst, steht ja ganz woanders. Also ich glaube, da ist viel Verzerrung inzwischen auch mit drin und man darf auf die Indexstände gar nicht so viel geben, wenn man auf die Börsen allgemein schauen möchte oder auf die Wirtschaftssituation schauen möchte.
Weil du es gerade noch Rheinmetall angesprochen hast, hat, glaube ich, seit ein Jahresperformance jetzt sich fast verdoppelt. Klar, ist ja logisch, warum. Jetzt auch mit Trump, der ja auch mehr gemeint hatte, dass die ganzen NATO-Partner mehr sich darum kümmern sollten, ihr eigenes Militär aufzubauen, was natürlich dann auch sehr positive Nachrichten für ein Unternehmen wie Rheinmetall sind. Da würde mich aber mal bei dir interessieren, ob du es generell in deinem Fonds hast und wie du ethisch damit umgehst, in so ein Rüstungsunternehmen zu investieren.
Also eher würde ich alle meine Investments verkaufen und mich aus dem Geschäft zurückziehen, bevor ich in Rüstungsfirmen investieren würde. Ganz klare Aussage.
Okay.
Ist für mich ein absolutes No-Go. Und ich sage dir auch warum. Weil das einen ethischen Zwiespalt gibt, den du gar nicht auflösen kannst. An eins bin ich Pazifist, ich bin absolut gegen Krieg, beziehungsweise für den Frieden, so muss man es eher ausdrücken. Und ich finde, dass Krieg der größte Wahnsinn ist, den die Menschen nach wie vor leider leben. Wir werden hoffentlich irgendwann in ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr der Fall ist. Und bis dahin ist es das Schlimmste, was wir auf Erden haben und der größte Wahnsinn. Und sich an dem durch Finanzierung zu beteiligen, halte ich für mich zumindest für ausgeschlossen. Ich verstehe jeden, der sagt, die Welt ist halt noch nicht friedlich, wir brauchen Verteidigung, wir brauchen dies und jenes. Ich kann das nachvollziehen. Deshalb, ich verstehe auch jeden, der sagt, wir brauchen noch ein Verteidigungsheer oder Militär, damit wir nicht überfallen werden. Ich verstehe die Argumente, ich kann sie nachvollziehen. Trotzdem, Gewalt wurde nie durch Gewalt beendet. Die Diskussion sparen wir uns hier, da geht es um die Philosophie. Aber als Investor, wenn ich Aktien von Rheinmetall hätte, muss ich doch hoffen, dass irgendwo Krieg ausbricht. Muss ich doch hoffen, dass die Konflikte anhalten. Da gibt es doch für mich als Investor nichts Blöderes als eine friedlichere Welt. Und diesen Spagat, diesen inneren Spagat, da kann mir keiner erzählen, dass er den von sich lösen kann. Du bist immer emotional mit deinem Investment verbunden und hoffst, du willst ja, dass die Aktie steigt, sonst wärst du nicht investiert. Also willst du, dass ihr Geschäft gut läuft. Und das Geschäft von Rüstungsfirmen funktioniert nur, wenn die Welt gefährlicher und kriegerischer wird und mehr Menschen zu Tode kommen. Das ist, wie Rüstung funktioniert. Und ich möchte diesen Spagat nicht, dass ich mich insgeheim freuen muss, wenn irgendwo wieder Panzer rollen. Und deswegen ist es für mich ein absolutes No-Go. Ich respektiere jeden seine Meinung und wer meint, nein, er sieht das anders, er trennt das für sich und Rüstung ist wichtig und wir müssen noch mehr Waffen liefern, wir müssen noch mehr töten, damit den letzten großen Krieg führen, damit endlich alle Kriege aufhören, so wie das seit 12.000 Jahren gemacht wird. Ich verstehe die Argumente, ich respektiere, wenn das jemand so sieht, aber man möchte mir nachsehen, dass ich eine andere Sicht darauf habe.
Starkes Statement. Da würde mich auch gerne mal die Meinung von den Zuschauern interessieren. Wie seht ihr das mit Investment in Rüstungsindustrie? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video bis hierhin gefällt, lasst doch gerne schon mal ein Like da. Dann würde ich gerne mal das Thema wechseln oder das Themenfeld sozusagen. Wie ist denn deine Meinung eigentlich zu Bitcoin?
Ich war nie ein begeisterter Freund von Bitcoin. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass das nicht mein Thema ist. Ich habe immer gesagt, man kann drin zocken, man kann drin spielen. Das mag man sehr viel Geld mit verdienen. Für mich ist es nicht vergleichbar mit den Investments, die ich sonst tätige. Zu investieren, wo was erzeugt wird, wo was produziert wird, wo was verändert wird. Gut, ist es bei Gold auch nicht. Aber Bitcoin ist für mich was spekulativ. Hochspekulatives ist auch nichts, etwas, mit dem du jetzt bezahlen kannst, zumindest derzeit immer noch nicht. Es wird seit vielen Jahren wird immer gesagt, ja, bald wird man Bitcoin ganz viel kaufen können. Also außer diese alten Geschichten, dass jemand mal eine Pizza gekauft hat oder sowas, passiert nicht viel. Oder vielleicht Erpressungsgelder. Aber ansonsten wird Bitcoin im Alltag kaum eingesetzt. Vielleicht kommt es jetzt unter Trump, dass es plötzlich man seine Steuerschuld damit bezahlen kann. Das mag sich durchaus verändern. Ich habe dazu immer gesagt, dass es auch ein Problem ist in der Form, wie wir wirtschaften. Wir haben eine Wirtschaft, eine Gesellschaft, eine Volkswirtschaft aufgebaut weltweit, die auf Wachstum beruht. Und Wachstum bedingt, dass Geld ausgegeben wird, dass es im Umlauf bleibt. Und deshalb haben wir ein Geldsystem, bei dem das Geld sich auch immer vermehrt, weil die Güter mehr werden oder selbst ob es nur Waren sind, aber auch intellektuelle Güter mehr werden. Das ist Wachstum. Und wir haben eine Gesellschaft, die auf mehr oder weniger starkem Wachstum aufbaut. Und dazu brauchst du ein Geldsystem, dessen Volumen, wo das Geld auch mit den Waren, mit der Wirtschaft mitwächst. Das war der wesentliche Grund, warum man damals von dem Gold weggegangen ist, weil das Gold, die Menge des Goldes nicht mit der Wirtschaft mitwachsen konnte und deshalb die Entwicklung der Gesellschaft massiv gebremst hat. Und das war der wesentliche Grund, warum man von Gold weg ist. Das war das Argument damals. Wir brauchen ein flexibleres Geldsystem, bei dem das Wachstum des Geld, der Geldmenge, mit dem Wachstum der Wirtschaft im Einklang bleiben kann. Deshalb kam man überhaupt zu diesem Geldsystem, das wir heute haben. Und Bitcoin ist genau das Gegenteil. Es ist ein deflationäres Geldsystem. Also bei einem inflationären Geldsystem bist du auch gut beraten, das Geld wieder auszugeben, weil es über die Zeit ja wertloser wird. Ne? Wenn man mal guckt, was die Sachen vor etlichen Jahren gekostet hat, was dann 100 Mark wert war oder 100 Euro im Vergleich zu heute, dann wird der Wert weniger. Man ist also gut beraten, es irgendwann wieder auszugeben, zu investieren. Habe ich allerdings ein deflationäres Geldsystem, bei dem der Bitcoin morgen mehr wert ist als heute, wäre ich ja bekloppt, den auszugeben. Das heißt, ich habe einen Bitcoin, für den hab ich vor ein paar Jahren noch eine Pizza gekriegt. Dann war aber klar, da das nur 21 Millionen Stück gibt und wenn immer mehr sich dafür interessieren, dann wird er immer wertvoller. Also bin ich doch nicht blöd und kaufe mir eine Pizza dafür. Und nächstes Jahr kaufe ich mir doch kein Auto dafür. Da kriege ich ja bald ein Haus dafür. Und wenn ich ein Haus dafür kriege, ja bin ich irre, das hebe ich doch auf, da kriege ich ja bald ein ganzes Stadtviertel dafür. Das heißt, du wirst das Geld nicht ausgeben, den Bitcoin. Und damit wäre der Bitcoin rein als Währung, würde er ein Wirtschaftswachstum nicht nur verhindern, sogar massiv behindern. Und deshalb war dieser Bitcoin als Währung für dieses Wirtschaftssystem, das wir derzeit haben, vollkommen untauglich und wird auch dafür nicht eingesetzt, sondern ist ein ganz eigenes Wesen, ganz eigenes Produkt. Es sei denn, wir denken darüber nach, dass wir künftig sowieso eine andere Gesellschaft wollen, von wegen auf dem Thema, du besitzt nichts und wirst glücklich sein, dass wir gar kein Wachstum mehr wollen, dass wir eher sogar eine Schrumpfung des Konsums wollen, dass wir einen Rückgang dieser Dinge wollen, was wir auch in der Wirtschaft in Deutschland zumindest gut schaffen, dann brauche ich tatsächlich ein deflationäres Geldsystem, in dem die Leute motiviert werden, nicht zu konsumieren, sondern für den Umweltschutz, für den verringerten CO2-Abdruck und für all die Dinge mehr, nicht zu konsumieren. Und dann macht ein deflationäres Geldsystem durchaus Sinn. Also das ist aber schon fast eine philosophische Diskussion. Kurzum, per heute sage ich, Bitcoin ist und bleibt ein spekulatives Objekt. Der kann auch auf 1 Million gehen, auf was weiß ich, wo der hingehen kann. Das kannst du beliebig würfeln. Du hast jetzt verrückte Mitspieler wie beispielsweise MicroStrategy, das Unternehmen, das immer mehr Aktien rausgibt, mit den Aktien Bitcoins kauft. Dadurch wird es noch mehr wert. Also das ist ein hochprofessionelles Schneeballsystem, das wir derzeit hier haben. Und kein Mensch kann sagen, wie weit das noch rollt, wo das hingeht, ob das irgendwann wieder komplett zusammenbricht oder vielleicht doch das Heilsbringer für die Welt ist. Ganz ehrlich, ich bin einfach, es gibt zu viele Aspekte da drin und ich verstehe auch hier wieder die Krypto-Jünger, die sagen, das bringt den Himmel. Und ich verstehe die, die sagen, das ist der Wahnsinn, total irre. Beide haben gute und richtige Argumente für sich und wir werden es einfach abwarten müssen, wo die Reise hingeht. Aber es ist nichts, was mich dermaßen überzeugt, dass ich sage, das ist ein total nachvollziehbares Projekt, ein Produkt für die Zukunft der Menschheit. Ich sehe es nicht, aber man kann drin zocken, man darf es durchaus drin spielen, das habe ich auch immer gesagt. Und wie mit vielen anderen Dingen auch, ich würde da jetzt aber, wenn man sich's mit dazu nimmt, ich würde jetzt nicht all in Bitcoin investieren, ich würde es mit einer gewissen Portion Skepsis weiterhin sehen wollen.
All-in sowieso nie. Immer Diversifikation ist, glaube ich, das A und O. Auch das gilt auch für Bitcoin. Ich würde es vielleicht gar nicht als deflationäres Währungssystem irgendwann mal sehen, sondern eher eigentlich als Reserve. Weil damals, als Nixon ja den Goldstandard aufgehoben hat, was man ja eigentlich hauptsächlich gemacht hat, um den Vietnamkrieg weiter zu finanzieren, da hat es ja dann eigentlich angefangen, dass man einfach immer sich mehr verschuldet. Und das ist ja auch mit einer der großen Probleme, die wir aktuell haben, dass einfach USA-Staatsverschuldung denen ja eigentlich schon über den Kopf steigen müsste. Aber man macht halt einfach noch mehr Schulden, um die anderen Schulden sozusagen zu finanzieren. Ich glaube, Amerika hat ja schon 2 Billionen an Refinanzierungskosten jedes Jahr. Und da würde mich eigentlich mal interessieren, wäre es denn nicht eigentlich gesund, ein zurück zum harten Geld zu kommen zum Beispiel, egal ob gedeckt durch Bitcoin oder Gold oder sonst was, aber dass diese massive Expansion an Geldmenge irgendwie mal wieder eingefangen werden könnte? Also würdest du dir eine Welt mit einem harten Geld besser vorstellen als jetzt?
Definitiv. Also ich würde mir ein anderes Geldsystem durchaus vorstellen. Ich habe mich in den vergangenen, ich mache jetzt bald 30 Jahre Börse, länger, sehr, sehr intensiv und oft und lange mit dem Thema auseinandergesetzt, irgendwann aber auch die Schnauze voll gehabt zu sagen, es ist einfach Zeitverschwendung, es ist eine philosophische Diskussion darum, hätte, könntest, wennst du, am Ende ist es Lebenszeitverschwendung, wir haben nun mal ein anderes Geldsystem, es wird vielleicht mal ein anderes geben, aber ich habe mich, wie gesagt, sehr, sehr dafür engagiert, ich habe auch ein eigenes Projekt dazu mal gestartet gehabt, das sehr, sehr spannend war und sehr, sehr weit gekommen ist, das auch ein damaliger Finanzminister, Bundesfinanzminister, begeistert unterstützt hat und das aber dann in den Mühlen Berlins zermahlen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber deshalb, ich bin durchaus in diesem Themen drin, aber habe es irgendwann aufgehört, mich damit groß zu beschäftigen, da groß Zeit für zu investieren, weil es einfach akademisch ist. Ja, natürlich gäbe es unglaublich viele Geldsysteme, die besser wären als das jetzige. Auch am jetzigen könnte man mit wenigen Stellschrauben schon extrem viel verändern, wenn man es wollte. Aber es gibt immer Gründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind, weil sie eben für manche Menschen oder für viele Gruppierungen einen sehr großen Vorteil bringen, weil es Macht bringt, weil es Geld bringt. Und dann geht es nicht immer darum, was ist das Beste und Sinnvollste, sondern was ist das Beste und Sinnvollste für die, die entscheiden, was wie gespielt wird. Und deswegen ist es völlig müßig, ob du und ich uns einig sind, dass eigentlich dieses Geldsystem besser wäre oder dieses. Frage ist doch, dass diejenigen, die entscheiden, welches verwendet wird, wo die ihren Vorteil drin sehen. Und das ist es und das wird es auch künftig sein. Und deswegen können wir uns die Diskussion eigentlich ersparen.
Okay, dann schauen wir uns mal deinen Fonds an. Es gibt ja 2 Fonds, einmal den offensiven und den passiven Fonds. Beim offensiven habe ich gesehen, der müsste, glaube ich, Ende 2022 aufgelegt worden sein und hat seit Auferlegung dann so rund 42% gemacht. Auf die letzten 12 Monate so etwa 27%. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, weil da ist ja natürlich doch schon eine sehr gute Rendite. Da würde mich mal interessieren, was ist denn eure bzw. deine Strategie, um solche Renditen zu erzielen?
Meine Strategie, das ist das, was ich über die Jahrzehnte an der Börse gelernt habe, dass du das Geld nicht mit kurzfristiger Zockerei machst, sondern mit langfristigem Investment in gute Unternehmen. Also du kannst immer mal Glück haben, irgendwo läuft's gut, da woanders kriegst du wieder auf die Nuss. Und das Sinnvollste ist tatsächlich, langfristig in gute, starke Unternehmen zu investieren. Idealerweise, das, was wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen Rebalancing. Wenn es auch das beste Unternehmen kann mal zu teuer sein, dann nimmst du ein bisschen Geld vom Tisch. Das heißt nicht, dass du da komplett aussteigen musst, aber ein bisschen Geld vom Tisch nimmst, das Volumen reduzierst. Und wenn es das gleiche Unternehmen mal wieder richtig günstig gibt, dann stockst du auf, dann nimmst du da mehr mit rein. Also so ein Rebalancing vorzunehmen und zwar nicht einfach nur nach Aktienkurs, ist er jetzt gestiegen oder gefallen, sondern wirklich nach Bewertung. Ist das Unternehmen gegenüber seinen eigenen Kennzahlen der letzten Jahre und der Erwartung für die nächsten Jahre jetzt billig oder teuer? Daran ist es festzumachen. Und deswegen sind wir hier in etwa zwischen 30 und 40 aus meiner Sicht stärksten Unternehmen der Welt investiert. Das sind alles bekannte Namen, aber durchaus. Ich suche nur die Besten aus, die ein Geschäftsmodell haben, das es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten 10 und 20 Jahren noch geben wird, die ein Wachstum haben, die auch noch nach vorne schauen, nicht die das Wachstum hinter sich haben, sondern die durchaus dies in den letzten 10 Jahren, mindestens mal letzten 10 Jahren bewiesen haben, dass sie Geld verdienen, dass sie möglichst selbstbestimmt über ihren Gewinn entscheiden, nicht zu abhängig sind von der Konjunktur außenrum, ob es hoch geht oder nicht. Eine Google oder Meta, denen ist vollkommen egal, ob die deutsche Wirtschaft steigt oder fällt. Die können viel mehr selbst über ihren Erfolg entscheiden, sind kaum abhängig von Zulieferern oder von Rohstoffpreisen oder sonst was. Und so suchen wir Unternehmen aus, nicht nur in dem Hightech-Bereich, sondern auch im Pharma-Bereich und in Technologie, egal wo. Mir ist fast egal, bis auf die problematischen Branchen wie beispielsweise Rüstung. Sonst ist mir auch relativ egal, in welcher Branche die sind, wenn die Zahlen stimmen. Und ich suche mir einfach die besten Unternehmen aller Branchen aus, die die besten Bilanzen haben, das beste Geschäftsmodell, Wassergraben, möglichst wenig angreifbar sind, mehr oder weniger fast eine Monopolstellung haben und so weiter. Und in die investieren wir und passen dann immer wieder die Balancen an. Je nachdem, ob das Unternehmen besonders teuer oder günstig ist, balancieren wir das aus. Es sei denn, Unternehmen kommt in Schwierigkeiten, wo sie sagen, wow, die machen jetzt so viele Managementfehler, die haben ein strukturelles Problem, sie haben ein strukturelles Marktproblem, nicht nur für ein, zwei Quartale, sondern auf die nächsten Jahre. Dann tauschen wir die aus, sagen, okay, raus mit, da gibt es was Besseres und nehmen das rein. Das ist erstmal die Grundauswahl der Aktien, die machen wir schon seit Jahren so. Auch mit dem defensiven Fonds machen wir das so. Die Aktienauswahl ist schon immer sehr, sehr gut und da hat man immer eine sehr, sehr starke Performance, was die Aktienauswahl angeht. Und in dem offensiven Fonds arbeiten wir ja auch ganz bewusst ohne Absicherungen und sind daher voll im Markt und arbeiten mit ein bisschen Rebalancing, mit dem Rebalancing und ein bisschen Cash Management, aber im Wesentlichen sind wir da im Markt und durch diese gute Aktienauswahl und das Rebalancing bekommen wir eine gute bis sogar sehr gute auch Outperformance hin und das konnten wir jetzt in den letzten Jahren auch ganz gut zeigen.
Ist dann der wesentliche Unterschied zwischen dem Offensiven und dem Defensiven, dass der Defensive zum Beispiel jetzt nicht 100% Aktienquote hat, sondern halt auch mit Anleihen zum Beispiel gegangen gesichert
Nein.
ist?
Anleihen hat ja gar keine drin. Also die Aktien, wir haben nur Aktienquote, aber eben auch Absicherungen. Absicherung heißt in diesem Fall Optionen und Futures. Und diese Absicherungen, die arbeiten dann direkt in diesem defensiven Fonds, in dem abgesicherten Fonds. Der Offensive kommt komplett ohne die aus. Sie haben beide die exakt gleichen Aktien drin. Da gibt es keine Unterschiede. Beide haben die gleiche Top-Aktienauswahl. Nur der eine Fonds, wie gesagt, der arbeitet vollständig ohne Absicherungen, was natürlich im steigenden Markt, wie wir es jetzt sehen, auch sehr, sehr von Vorteil ist, wo man auch sehr gute Renditen mit erwirtschaften. Und der andere Fonds ist eben die Sicherheitskomponente, zu sagen, Achtung, für denjenigen, der eben nicht voll im Markt sein will, der nimmt eben, kriegt eben auch nicht die hohen Renditen, wie was Sie jetzt eben bei dem Offensiven sehen. Aber er hat dafür auch das Risiko nicht, dass er nach unten plötzlich abraucht, wenn der Markt tatsächlich in eine Krisensituation kommt. Und das hatten wir, sei es diesen Fonds, also den Defensiven gibt ja schon ein paar Mal gesehen. Direkt als wir gestartet haben, ging der Markt gleich runter, 2015. Nach 16 und dann 2018 hatten wir so eine Situation, der Markt ging massiv runter. Wir haben jede dieser Abwärtsbewegungen sehr, sehr gut überstanden. Im Gegenteil, 2018 konnten wir auch im fallenden Markt sogar zulegen, sind damals ausgezeichnet worden mit dem Defensiven als bester deutscher Fonds internationaler Ausrichtung. Das machst du ja nicht, weil alles schlecht läuft, ja, sondern das war ja wirklich auch eine gute Performance. Und auch 2020, als der Markt 40% eingebrochen, 35 30% eingebrochen ist, hat unser Fonds 4% zugelegt, also dieser abgesicherte Fonds, weil wir eben mit den starken Aktien die Absicherungsmechanik eingesetzt hatten, waren sehr früh in der Absicherung drin und konnten daher das absichern. Das heißt, wer eine Sicherheit wollte oder möchte, der ist in diesem Fonds auch sehr gut aufgehoben, weil er wird nach unten nicht durchgereicht. Die Märkte, wir sind gegen die allermeisten, was man sich vorstellen kann, Varianten, sind wir damit gesichert. Und wenn es nach unten abraucht, haben wir Sachwerte. Aktien sind Sachwerte. Und das ist der Riesenunterschied, wenn du irgendwie auf dem Geld sitzt oder Anleihen hast oder sonst irgendwas. Das sind Geldwerte, das sind keine Sachwerte. Selbst Immobilien kannst du nicht gegen Kursverfall absichern. Aber diese Aktien sind Sachwerte, die gehören uns, die werden auch nicht verliehen. Und die sichern wir eben sukzessive, je nach Situation, mehr oder weniger stark ab. Und das führt dazu, dass wir eben hier eine mit diesem Fonds was ganz anderes haben als einen normalen Aktienfonds. Das verwechselt man oft, wenn man den Vergleich anstellt. Das ist kein Aktienfonds, der ganz normal verglichen werden kann mit einem Index oder mit anderen Aktienfonds, die voll im Risiko sind, sondern das ist ein ganz eigenes, spezielles Strategieprojekt, das eine Absicherung bringen soll. Durchaus auch eine Performance nach oben, aber im Wesentlichen eine Absicherung. Das hat immer sehr gut funktioniert, wie gesagt, 2020 massiv sogar. Wir hatten allerdings, und das muss ich ganz klar sagen, wir hatten ein großes Problem in 2020, 21. Dort, als der Markt plötzlich ab April 2020 nach dem Corona-Crash so tief runterging, die Welt in den Lockdowns war oder vor den Lockdowns sogar noch stand, die Lieferketten zusammenbrachen, die Weltwirtschaft im totalen Chaos war, keiner wusste, wo die Reise hingeht. Und durch die Zinssenkungen der Notenbanken gingen trotzdem die Aktienkurse nach oben, zwar immer steiler nach oben, und wir blieben in der Absicherung. Und das war damals notwendig, weil unser Fondsvolumen ist, vor Corona waren wir bei 140 Millionen under Management und innerhalb von wenigen Wochen während dieses schweren Einbruchs, die Leute haben gesehen, dass das Geld bei uns sicher ist, dass sie hier nichts verlieren, ist es auf 600 Millionen angewachsen. 600 Millionen Euro Angstgeld, Geld, das auf keinen Fall ins Risiko wollte. Und diese Verantwortung hatte ich, dieses Geld in Sicherheit zu halten. Das heißt, ich konnte in einer Welt, die außenrum völlig im Chaos war, völlig unkalkulierbar war, hatte ich nicht die Möglichkeit oder habe gedacht, ich habe nicht die Möglichkeit, das ins Risiko zu geben, blieben in der Absicherung. Der Markt fliegt hoch und wir sind nicht dabei. Und dann gab es eine Spezialität bei den Absicherungen, das würde hier zu weit führen, warum diese Absicherung in dieser Phase etwas Geld gekostet hat. Das führte dazu, dass wir, während der Markt explodierte, in dieser Phase leicht verloren haben. Kein Drama, keine Rieseneinbrüche, aber wir haben leicht verloren. Von außen sieht das natürlich total blöd aus. Ja, was ist denn da bei Müller los? Der Markt explodiert und dem sein Fonds verliert Geld. Ja, natürlich von außen macht man sich lustig drüber, sagt, was soll denn das? Aber vielleicht kann man es ein bisschen nachvollziehen. Das war, wie gesagt, diese Sicherheitskomponente. Die Leute wollten das auch so haben. Ja, und ich hatte damals noch die Struktur, die Strategie war noch zu sehr auf meine Einschätzung der Situation außen ausgerichtet. Und aufgrund dieser Einschätzung der äußeren Umfelds war ich nicht bereit, das Risiko einzunehmen. Aber das Learning, was daraus entstanden ist, weil du musst ja aus, wenn du Fehler machst, musst du auch daraus lernen. Und diesen Fehler, den ich daraus gesehen habe, ich muss meine innere Überzeugung überwinden. Wenn der Markt hochgeht, müssen wir dabei sein. Vollkommen egal, was ich meine, ob ich es glaube, dass die Welt gefährlich ist oder nicht. Ich muss mich davon lösen und muss opportunistisch an diesem Markt teilnehmen. Und das haben wir entsprechend verändert, haben die Struktur so verändert, dass dieser Fonds sich ganz automatisiert an die Märkte anpasst, mehr und weniger Risiko eingeht, je nach Markt. Völlig egal, was ich jetzt gerade meine oder denke. Und das hat uns dann eben auch in der Folgezeit, wir mussten dann erstmal langsam wieder aus diesem Tal rauskommen, aber sind jetzt heute wieder an dem Punkt, wo ich sage, da fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Die Bewegung, die wir jetzt in den letzten Monaten haben, ist genau das, was ich mir vorstelle. Wir haben eine gute Teilhabe an der Aufwärtsbewegung und sind trotzdem sehr schnell wieder in der Absicherung drin. Also und das sehr automatisiert am Markt, nicht mehr nach Einschätzung und Meinung, sondern wirklich nach dem, was der Markt einfach macht. Und deswegen fühle ich mich mit beiden Fonds sehr wohl. Einer, der einfach die volle Rendite mitnimmt und zwar sehr gut outperformt, der alles hinter sich lässt, was dann an Fonds auf dem Markt ist. Also mit ganz wenigen Ausnahmen alles schlägt, auch die Indizes sich hinter nichts verstecken muss, trotz der Kosten, die ein aktiver Fonds hat, muss er sich nicht verstecken. Ich glaube, da haben wir gezeigt, dass wir das durchaus können. Und bei dem abgesicherten Fonds, wie gesagt, nach dem Learning auch, wir haben auch hier jetzt eine gute Performance in den letzten Monaten. Immer wohlgemerkt, die Sicherungskomponente, der da investiert ist, hat nie die Sorge, dass er morgen 25% weniger hat, sondern dass er auch bei schweren Kursrückgängen, auch übers Wochenende, auch über Nacht, kein allzu großes Risiko eingeht. Ein paar Schwankungen hast du immer, aber wenn es mal 1, 2, 3, 4% sind, ist es kein Problem, als wenn du plötzlich 40, 50% Minus hast. Und die haben wir nie gehabt und die werden wir auch künftig nicht haben.
Super, vielen Dank. Jetzt ist die Zeit schon sehr weit vorangeschritten. Ich habe dennoch noch zwei Fragen, denn du hast eine Absicherung mit deinem defensiven Fonds. Es gibt, wie ich das immer höre, viele, die jetzt privat ihr Geld anlegen, machen jetzt ein Stück weit als Absicherung, weil natürlich das Geschrei ein bisschen groß wird, dass nächstes Jahr eine größere Korrektur kommt. Die bauen eine höhere Cash-Position auf. Falls es dann natürlich zu einer größeren Korrektur kommt, dass man Cash is King, sagt man ja dann oft gern, dass man dann einsteigt, um sozusagen dann die Verluste zu reduzieren, weil man einen günstigeren Einstiegskurs hat. Was würdest du sagen? Was ist da so sinnvoll an Cashquote aufzubauen, also prozentual gesehen?
Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also da würde ich dir gar keinen pauschalen Rat geben können. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Jeder Mensch hat ganz eigene Bedürfnisse, was seine Sicherheit angeht, was seine Risikobereitschaft angeht, was sein sonstiges Umfeld angeht, was er schon an Besitz hat, was er schon an Investments hat. Ich tue mir unglaublich schwer, pauschale Aussagen zu treffen. So musst du das machen. Das ist ganz, ganz individuell. Und ja, es macht durchaus Sinn, wenn wir auf so einem hohen Niveau sind wie jetzt, durchaus über eine Cashquote nachzudenken. Wie gesagt, wir brauchen es in der Form gerade im Defensiven nicht, weil wir steuern das über die Optionen und über die Futures aus. Und zwar jede Aktie für sich individuell. Und da brauchen wir das mit der hohen Cashquote nicht. Im offensiven Fonds durchaus. Aber auch hier machen wir eben diese Aussteuerung der einzelnen Aktien übers Rebalancing, arbeiten wir damit. Für den Privatmann, der hat diese Möglichkeit kaum. Also er kommt an die Optionen und Futures so gut wie nicht ran. Da braucht er sehr hohe Risikoeinstufung. Und es ist auch ein gefährliches Spiel. Wenn man nicht wirklich weiß, was man da tut, kann man da sehr schnell sehr viel verlieren. Das heißt, man muss, das ist wirklich was für Profis. Das kann auch ein Laie sein, also ein Privatmann sein, wenn er das Fachwissen hat, aber einfach mal zu sagen, oh, ich mache jetzt mal Optionen oder Futures, Finger weg, das ist ein gefährliches Spiel, wenn man nicht weiß, was man tut. Deswegen für einen Privaten ist das schwierig umzusetzen. Du sprichst die Cashquote an, kann man machen, durchaus auf einem hohen Niveau ein bisschen was wegzunehmen, um wieder investieren zu können. Aber die Gefahr ist natürlich auch, und das mein eigenes Learning, denk an 2020, du siehst das Risiko brutal groß. Jetzt gucken wir uns das an und sagen, boah, jetzt gehen wir auf Cashquote, ne? Jetzt nehmen wir mal 50% runter. Eine Hausnummer zu nennen. Ich reduziere mein Aktiendepot, habe mal 50% Cash rumliegen. Und jetzt kriegst du nächstes Jahr keinen Crash, sondern du kriegst Inflation. Du kriegst plötzlich irgendwas passiert, an was wir gar nicht denken, und du kriegst plötzlich eine galoppierende Inflation und dein 50%, die Aktien fliegen dir weg, weil das sind Sachwerte, ja, die explodieren mit hoch und du sitzt auf deinem Geld, für das du plötzlich kaum noch Aktien kriegst. Ne? Also es ist ein, dann das Timing zu haben, dann jetzt doch reinzugehen. Ach, jetzt ist aber schon so gestiegen, ich warte mal noch auf den Rücksetzer. Es ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Deshalb eher sukzessive einsteigen und eher zu gucken, ist die einzelne Aktie teuer oder billig, und dann die zu reduzieren und zu gucken, kriege ich eine günstigere oder habe ich im Depot welche, die eigentlich jetzt zu günstig sind, weil sie in letzter Zeit nicht gelaufen sind, und kaufe die nach. Und dann ist selbst bei dem, wenn die Kurse zurückkommen, die schon unten ist, weil sie schon so billig ist, die hat dann am ehesten das Potenzial, relativ stabil zu bleiben. Und deshalb, ich würde die Cashquote nicht allzu hoch ansetzen.
Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage, und das hat mich wirklich schon immer interessiert. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich mal die Chance habe.
Jetzt bin ich
Wie
gespannt.
tut sich denn so ein Fondsmanager eigentlich morgens briefen? Also wo kriegst du deine Quellen her? Was schaust du dir an, um einfach einen schönen Roundup zu bekommen, was eigentlich aktuell an den Aktienmärkten abgeht oder auch generell geopolitisch? Hast du da gewisse Quellen, die du dir wie eine Art Morgenroutine anschaust, oder wie sieht das aus?
Sehr, sehr heterogen. Also in dem Job, den ich mache, da bist du eigentlich, du hast ja nie wirklich frei, du bist permanent damit beschäftigt. Ne? Und jetzt habe ich natürlich über diese über 30 Jahre natürlich ein sehr, sehr großes Netzwerk. Das heißt, ich bekomme über 100 Mails am Tag, ist normal. Und da ist schon der Spam rausgefiltert. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass das alle möglichen Informationsdienste sind, ob private Kontakte, persönliche Kontakte in Wirtschaft, in Politik, in alle Bereiche rein, die mir was zurufen, die mir Informationen geben, die hast du das schon gesehen, musst da mal drauf achten, weil du kannst gar nicht alles im Blick haben. Und auch keine Nachrichtenagentur oder kein, ob dieses Handelsblatt oder Reuters oder Bloomberg oder sonst was, niemand hat irgendwie alles im Fokus. Ne? Also du musst wissen, wo muss ich denn gerade hinschauen, wo ist denn gerade spannend. Also brauchst du das Netzwerk, die dir zurufen, Achtung, schau in die Ecke mal. Schau mal auf die Banken, schau mal auf die Bilanz. Achtung, guck dir mal. Das mögen manchmal ganz Indikatoren sein, die hast du Jahre nicht angeschaut, die aber ein Vorwarner sind für irgendeine Entwicklung irgendwo. Und wenn das einer gesehen hat, der eben das gerade im Fokus hatte, und ruft dir das zu, sagt, Achtung, hast du das gesehen? Oh ja, interessant. Also da ist unglaublich viel Netzwerk und Erfahrung drin. Ich lese Nachrichten. Und durch diese vielen Jahre, nicht nur Börse, sondern auch Geostrategie, mit der ich mich beschäftige, ich lese eine Überschrift, ich sehe eine Headline, dass irgendwas im Iran passiert oder irgendwas in Syrien passiert oder sonst was, und habe einen entsprechenden, ein Raster, ein Überbau, ein Informationsbild, wo ich sofort weiß, wo ich dieses Puzzlestein reinstecken muss und welche Implikationen das hat. Jemand, der diese Erfahrung, diese Jahrzehnte Beschäftigung mit dem Thema nicht hat, der kann diesen Puzzlestein überhaupt nicht einordnen. Er sieht den gleichen Puzzlestein, weiß den aber gar nicht in einen größeren Zusammenhang zu packen und packt ihn vielleicht sogar auch wo falsch wo rein. Und das ist einfach unglaublich viel Erfahrung zu gucken, wo schaue ich gerade drauf. Aber was zum Beispiel interessante Quellen sind, durchaus ist beispielsweise, nicht logisch für uns als Profis sowieso, Reuters und Bloomberg sind gesetzt. Das sind die, mit denen arbeitet weltweit jeder, der mit Finanzen zu tun hat, arbeitet mit Bloomberg. Um das kommst du gar nicht rum. Ne? Das ist aber für einen Privaten relativ teuer mit ein paar tausend Euro im Monat. Aber ansonsten sind es natürlich auch die ganz normalen recherchierten Medien wie ein Handelsblatt zum Beispiel oder eine Neue Zürcher Zeitung oder ein Wall Street Journal oder eine New York Times, wo immer wieder spannende Themen rauskommen. Oder einfach mal, ich komme auf ein Thema, dann recherchiere ich, was gibt's denn zu dem Thema? Wer hat denn zu dem Thema was gesagt, was geschrieben in letzter Zeit? Wo gibt's interessante Dinge? Einzelunternehmen. Als Privatmann kann man zum Beispiel bei Seeking Alpha ganz gut mal reinschauen. Die haben gerade für amerikanische Aktien haben die, das sind sehr, sehr viele auch private Analysten, semi-professionelle, professionelle Analysten, deren Einschätzungen zu verschiedenen Aktien mal lesen kann. Und da kann ein Privater gut, sehr, sehr gut sich auch Hintergrundinformationen holen zu verschiedenen Aktien. Und sehr interessanterweise auch mal Sichtweisen, die man selbst vielleicht nicht gehabt hätte, ne? Auch wenn man nicht alles teilt. Aber ich gucke dann beispielsweise, wenn ich mich für eine Aktie entschieden habe oder sage, Mensch, die Aktie finde ich toll, die überzeugt mich, dann lese ich in der Zeit danach, bewusst suche ich mir Analysten, die das kritisch sehen, die die Aktie auf Verkaufen stellen, die schlecht von der Aktie sprechen, weil ich gucken will, was habe ich nicht gesehen, was für Sichtpunkte haben die, wo habe ich was übersehen und dann zu gewichten, wie schätze ich das ein, hat der recht oder ja, aber es ist nicht so schwer zu wichten. Also immer dann auch die Gegenmeinung zu suchen. Es nutzt dir nichts, eine Information zu gucken, sondern immer von allen Seiten zu versuchen, die Dinge zu beleuchten. Und deswegen, ja, viele Quellen, viele Informationen und ganz, ganz viel Erfahrung gehört dazu. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was du dazu brauchst.
Sonst, wenn es um Zinsen geht, natürlich auch mal gern, oh, hier auf der Seite bei uns vorbeischauen. Wir haben da auch coole Indizes, um einfach zu gucken, wie die aktuellen Zinsen verlaufen bei Tagesgeld, Festgeld. Danke, Dirk. War super spannend, hier deine Einschätzung zu hören. War wirklich sehr lehrreich und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Mir auch. Vielen Dank, dass ihr mir die Plattform gegeben habt. Hat mir viel Freude gemacht mit euch. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg und allen, die zuschauen, viel Erfolg an der Börse. Aber denkt auch dran, das ist nicht das Wichtigste. Das Geld ist, darf nie das Wichtigste sein. Am Ende geht es um das Innere, um die innere Freiheit, um die Zufriedenheit, das Glück. Und das hat mit Geld wenig zu tun, sondern das ist die innere Einstellung und auch den Respekt, den Umgang mit anderen Menschen. Und gerade wenn wir das Internet sprechen lassen, möchte ich den Satz noch loswerden, dass wir einfach uns wieder angewöhnen, miteinander respektvoller umzugehen. Gehen, den Menschen wertzuschätzen, egal wie abstrus seine Meinung oder seine Einschätzung ist, wo der was richtig gemacht hat, was falsch gemacht hat. Wir machen alle Fehler, wir machen alle was richtig. Wir haben alle nur so wenig von den ganzen Informationen, die es gibt. Es sieht jeder nur ganz, ganz kleinen Teil und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, alles richtig zu sehen. Und nur wenn wir das respektieren, dass jeder einen kleinen Teil gesehen hat und daher eine andere Sicht hat und uns zusammentun, uns respektvoll zuhören, uns austauschen, uns akzeptieren, dass die eigene Meinung nicht all richtig ist, sondern eine andere durchaus auch eine Berechtigung hat, dann kommen wir weiter. Und das ist mein Aufruf, einfach ein bisschen mehr Respekt zu haben, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und das Geld ist nicht schlimm, aber es ist auch nicht das Wichtigste.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dirk. Bis bald.
Dankeschön.
Ja, ich hoffe, euch hat das Interview auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt im eingeblendeten Video seht ihr noch ein interessantes Interview, das ich letzte Woche mit Marc Friedrich geführt habe. Ich habe ihm ein bisschen über Bitcoin und Co. ausgequetscht. Sehr interessante Einschätzungen, die Marc Friedrich dort gibt. Sonst sehen wir uns nächste Woche wieder beim brandaktuellen Interview hier auf unserem Hauptkanal Finanzexperten Interview. Also hoffentlich bis bald und ciao, ciao.